Meine Damen und Herren, das Wort hat der Herr Abgeordnete Strauß. Seine Fraktion hat eine Redezeit von 60 Minuten angemeldet.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Rede des Herrn Regierenden Bürgermeisters haben wir mit großer Aufmerksamkeit zugehört. Und wir könnten nur eines wünschen, dass das von ihm hier gebotene Bild der Berliner Lage auch tatsächlich der Wirklichkeit und den oft so zitierten Realitäten entspricht. Er kann sich darauf verlassen, dass die Fraktion der CDU-CSU die Bemühungen und die Ziele, die er hier dargestellt hat, ohne jeden Vorbehalt unterstützen. Wir haben aber nicht nur ernsthafte Zweifel, sondern wir bestreiten, dass die Politik, für die er sich hier naturgemäß eingesetzt hat, dazu führt, die von ihm geschilderten Ziele langfristig zu erreichen. Darüber, über die Wirklichkeiten und über die Zukunftsaussichten, wird Kollege Amrhein im Laufe dieser Debatte eingehend Stellung nehmen. Ich möchte die Aussprache mit einer Gesamtwürdigung eröffnen, die schon aufgrund der Funktion der Opposition und aufgrund der gegebenen Problematik sehr kritisch sein muss und nicht einen Hymnus Panegyricus darstellen kann, in den ja manchmal Würdigungen der Regierungspolitik einzumünden drohen. Es handelt sich um den Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Erlauben Sie mir dazu ein grundsätzliches Wort. Und dieses Wort ist an die Adresse des Herrn Bundeskanzlers gerichtet. Man kann weder die Menschen in Deutschland noch die Mitglieder des Deutschen Bundestages in solche einteilen, die den Frieden wollen, und in solche, die den Frieden nicht wollen. In solche, die Entspannung wünschen, und in solche, die keine Entspannung wünschen. Warum sage ich das? Weil das böse Wort des Bundeskanzlers im jugoslawischen Fernsehen nach wie vor im Raum steht. Und weil heute im Zusammenhang mit dieser Debatte oder morgen oder übermorgen die Möglichkeit besteht, das in Ordnung zu bringen, so wie wir es vernommen haben, nämlich es gäbe auch unter den Wählern der CDU/CSU solche, die den Frieden wollen. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Die Frage ist doch nicht, ob jemand für oder gegen den Frieden ist, für oder gegen Entspannung, für oder gegen Sicherheit, für oder gegen Zusammenarbeit und auch nicht, und darum sage ich es, auch nicht für oder gegen Verträge mit kommunistischen Staaten. Das sind falsche Alternativen, die aus Gründen propagandistischer Wirkung in die Welt gesetzt worden sind. Niemand von der von mir hier vertretenen Fraktion bestreitet, einem Mitglied einer anderen politischen Partei, einer anderen demokratischen Gruppierung, die ehrliche und ernste Friedensliebe, den Wunsch nach Sicherheit und Entspannung, den Wunsch nach normalem Zusammenleben, den Wunsch nach Zusammenarbeit und den Wunsch, zu geregelten Verhältnissen zu kommen. Die Frage ist auch nicht, ob jemand das will. Das sollten wir uns gegenseitig als selbstverständlich zuerkennen. Die Frage ist nur, ob die Politik, die auf der einen Seite bejaht und betrieben wird, auf unserer Seite kritisch gewürdigt und abgelehnt wird, diesen Zielen wirklich dient. Hier geht es nicht um moralische Wertungen, sondern hier geht es um politisch-geschichtliche Würdigungen und damit zu verbindende Schlussfolgerungen und um nichts anderes. Auch früher, das sage ich auch ausdrücklich, im Zusammenhang mit der Frage für oder gegen Verhandlungen mit kommunistischen Staaten, für oder gegen Verträge mit kommunistischen Staaten. Natürlich sind wir, und zwar ohne eine einzige Ausnahme, der Meinung, dass Das Gebot der Vernunft. Es erfordert, mit kommunistischen Staaten zu verhandeln, was andere Methoden und andere Abläufe oft voraussetzt, als Verhandlungen mit anderen Staaten, mit Staaten der demokratischen Welt. Natürlich sind wir für Verträge mit kommunistischen Staaten, und ich bitte dieses wirklich dümmliche und vergiftende Argument, als ob die eine Seite für Verhandlungen und für Verträge wäre und die andere die Opposition gegen Verhandlungen und gegen Verträge wäre, ein für alle Mal zu unterlassen. Es dient weder der Klärung noch der Atmosphäre. Auch frühe Regierungen der CDU-CSU haben Verträge mit der Sowjetunion und anderen kommunistischen Staaten geschlossen. Ich darf das als bekannt voraussetzen. Auch die letzte von einem CDU-Kanzler geführte Regierung, deren Außenminister Sie waren, Herr Bundeskanzler, hat Verträge mit der Sowjetunion, mit Polen, mit dem anderen Teil Deutschlands, mit anderen kommunistischen Staaten angestrebt und vorbereitet. Verträge, die dem Gewaltverzicht und der Zusammenarbeit ohne Täuschung des Partners, aber auch ohne Selbsttäuschung gewidmet sein sollten, werden immer unsere Zustimmung finden. Verträge, die andererseits aber in der Wahl der Begriffe und in der Wahl der diese Begriffe ausdrückenden Formulierungen offen, klar und eindeutig sind. Verträge, die die deutsche Frage und mit ihr das Selbstbestimmungsrecht aller Völker innerhalb des Vertrages und nicht um den Vertrag herum für die Weltöffentlichkeit erkennbar offen halten. Verträge, die einer Doppeldeutung und schon gar nicht einer gegensätzlichen Deutung zugänglich sein dürfen. Solche Verträge werden unsere Billigung finden. In diesem Hause ist schon oft darüber gesprochen worden, und insoweit bedarf es wohl keiner Wiederholung. Aber, und ich muss darauf zurückgreifen, weil der vorliegende Vertrag ja ein Ergebnis, ein von der Bundesregierung in Verfolgung ihrer früheren Methode und Doktrin ausgehandeltes Ergebnis des Moskauer Vertrages ist. Ich sage nicht, er ist ein zwangsläufiges Ergebnis. Auch der Moskauer Vertrag, von uns als rechtsgültig anerkannt, hätte einen anderen Vertrag mit der DDR ermöglicht. Hier möchte ich sehr klar den Trennungsstrich ziehen. Aber schon bei der Aushandlung des Moskauer Vertrages und des sogenannten Barpapiers, dabei erinnere ich mich, dass als das Barpapier auf dem Wege der regierungsamtlichen Indiskretion frühzeitig veröffentlicht wurde und von uns in einer Debatte im Jahre 1970 einmal hier zitiert worden ist, und zwar noch vor der Unterschrift unter dem Moskauer Vertrag, der Außenminister sagte, es gäbe kein solches Papier, es handelt sich nur um unverbindliche Protokollnotizen. Ich sage das nur hinsichtlich der Glaubwürdigkeit gewisser Bewertungen oder gewisser Feststellungen. Aber schon bei der Aushandlung dieses Papiers, dieses Vertrages und des sogenannten Barpapiers hat der Unterhändler der Bundesregierung, der damalige Staatssekretär Bahr, Formulierungen angenommen oder selbst geliefert, die zu einem der merkwürdigsten Vorgänge in der Geschichte der Diplomatie und der internationalen Vertragswerke geführt haben, allerdings mit unübersehbaren Folgen, mit denen die deutsche Politik und die internationale Politik auf unabsehbare Zeit noch belastet werden. Während nämlich die Vertragspartner, die Sowjetunion, das gleiche gilt auch für Polen, diese Verträge als Anerkennungs- und Teilungsverträge öffentlich ausweisen, in unzähligen Bekundungen im Sinne einer einheitlichen Sprachregelung nur diese Auslegung als möglich und zulässig erklären, hat die Bundesregierung unter Hinweis auf ihren Brief zur deutschen Einheit, unter Hinweis auf andere Bekundungen, sich selbst, das deutsche Volk und die Weltöffentlichkeit davon überzeugen wollen, dass es sich hier nur um einen Gewaltverzicht besonderer Art handle, um einen Modus vivendi, um eine Regelung des Nebeneinanders in einer Nachbarschaft, in guter Nachbarschaft und wachsender Zusammenarbeit. Der Versuch, und ich sage das, weil die Vorgänge von damals für unsere Haltung von heute von Bedeutung sind und deshalb hier festgehalten werden müssen. Der Versuch in dieser geschichtlichen und schicksalhaften Frage trotzdem zu einer Übereinstimmung zwischen den demokratischen Parteien dieses Parlaments zu kommen, hat zu der Entschließung vom 17. Mai geführt, die einstimmig im Deutschen Bundestag angenommen worden ist und zu der wir uns nach wie vor ohne jedes Wenn und Aber und ohne jeden Abstrich bekennen. Für die CDU-CSU sind Frieden, Sicherheit, Entspannung, Nebeneinander, Zusammenarbeit genauso ernsthafte Ziele wie für alle anderen. Wir haben uns aber damals trotzdem nicht in der Lage gesehen, diesen Verträgen zuzustimmen, weil sowohl die Formulierung der Verträge selbst wie die Behandlung der Entschließung durch die Vertragspartner, der Entschließung vom 17. Mai, und das Verhalten der Bundesregierung es ihr, und ich sage das sogar leider, Sie können mir es glauben, unmöglich gemacht haben, ihre Übereinstimmung mit der Politik der Bundesregierung etwa anhand dieser Verträge zu bekunden. Mit dieser Entschließung ist seinerzeit ein merkwürdiges Spiel getrieben worden und die dabei gezogenen Lehren hätten ausreichen müssen, um eine Wiederholung verhindern zu können. Wir alle haben dieser Entschließung zugestimmt. Der Vertragspartner hat sie auch nach einem listenreichen Vorspiel ohne Widerspruch entgegengenommen. Aber der Vertragspartner auf unserer Seite hat einen Text mit gegenteiliger Auslegung ebenfalls ohne Widerspruch zur Kenntnis genommen, nämlich die Gromyko-Rede und sonstige Auskünfte des Herrn Gromyko in dem entsprechenden sowjetischen Gremium. Und der Herr Bundeskanzler hat zu unserer Überraschung damals, nachdem wir wochenlang uns darüber unterhalten haben, dass eine Entschließung die Auslegung der Verträge klären muss, im Bundestag in einer wohl vorbereiteten und abgestimmten Formulierung erklärt, Rechte und Pflichten aus dem könnten ja nur aus dem Vertragstext und nicht aus der Entschließung erläutert werden. Und das war eine der merkwürdigsten Dinge, Herr Kollege Wehner, dass man selbst den Text der Verträge zum Teil unter Verwendung sowjetischer Strategieformulierungen, zum Teil unter Verwendung doppeldeutiger Formulierungen so gestaltet, dass eine gegensätzliche Interpretation durch beide Vertragspartner möglich ist, dass man deshalb eine Entschließung für wünschenswert, notwendig im Sinn der deutschen Interessen, sogar als Ziel gemeinsamer Zustimmung ausarbeitet und hernach dann erklärt, dass das, was wegen Unklarheit doppeldeutig ist und deshalb interpretiert werden muss, trotzdem die alleinige Quelle für die Definition der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ist. Und dazu sagen Sie sehr gut. Das waren die Gründe, warum wir seinerseits der Entschließung zugestimmt und unseren guten Willen durch Stimmenthaltung bekundet haben. Und ich darf das hier, Herr Kollege Wehner, Sie sollten... Ja, ich könnte das Gleiche bei Ihnen feststellen. Es geht hier nicht um ideale und einleuchtende Zielsetzungen, die die Gefühle der Menschheit in Begeisterung versetzen können, sondern es geht sowohl bei den früheren Verträgen wie auch bei diesem Vertrag um ein Stück realer Machtpolitik, bei der weder die Rechte der Deutschen und anderer Völker ad acta gelegt werden dürfen, noch geht es darum, aus deutscher Ostpolitik mit guten Vorsätzen und schönen Zielformulierungen im Zwange eines unerbittlich geschichtlichen Ablaufes sowjetische Machtpolitik gegen die freien Länder Europas entstehen zu lassen. Das ist unsere Aufgabe. Und darum, und auch wenn Sie lachen, Herr Wehner, ich wage es trotzdem zu sagen, Ihre Führung der Öffentlichkeit ist es zu behaupten, damals wäre nur dieser und so formulierte Vertrag mit Moskau der einzig mögliche gewesen. Ich sage das... Ja, genau das ist ein dümmliches Argument, Herr Wehner. Trotzdem ist es für uns eine Selbstverständlichkeit zu sagen, diese Verträge sind völkerrechtlich gültig. Wir denken und handeln in den Maßstäben, wie schon erwähnt, Pacta sunt servanda. Aber was heißt denn das bei gegensätzlicher Deutung und konträrer Schlussfolgerung daraus durch die Vertragspartner? Sicher ist eines, dass die CDU-CSU, die Bundesregierung, überall und jederzeit unterstützen wird, die Verträge im Sinn der gemeinsamen Entschließung vom 17. Mai als einzig zulässige Auslegung und Anwendungsregel auszulegen und anzuwenden. Unterstützen wird, in vollem Umfang. Aber auch umgekehrt, ihre Pflicht als Opposition erfüllen wird, wenn dieser gemeinsame Rahmen verlassen werden würde. CDU-CSU erkennen auch an, dass die Bündnispartner mit dem Dezember-Kommuniqué des NATO-Rats in Erfüllung selbstverständlicher Loyalitätspflicht, darf ich allerdings sagen, die Auffassung der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages hinsichtlich der Auslegung des Grundvertrages gestützt haben. Die Zukunft wird erweisen, was Lippenbekenntnis und was ernsthafter Vorsatz ist. Drittens, die CDU-CSU können aber ihre Augen vor der Tatsache nicht verschließen, dass nicht nur der sowjetische Vertragspartner und seine im Sinn der Brezhnev-Doktrin geeinten Bündnispartner diesen Vortrag anders, diese Verträge anders auslegen. Nicht nur die, sondern dass es in der öffentlichen Meinung der übrigen Welt und nicht nur hinter vorgehaltener Hand es eine Auslegung gibt, dass dieser Vertrag als deutsche Zustimmung zur Teilung Deutschlands, zur Preisgabe des Selbstbestimmungsrechts, zur endgültigen Anerkennung aller bestehenden Grenzen und zur völkerrechtlichen Anerkennung der DDR bedeute. Wenn die Bundesregierung, und hier stehen wir ja auf ihrer Seite, wir können die Augen vor der Tatsache nicht verschließen, dass nicht nur der kommunistische Vertragspartner, sondern die Welt drumherum, mit Ausnahme der offiziellen bei den NATO-Kommuniqués, diese Verträge anders auslegen. Etwas anderes zu behaupten, heißt doch Selbsttäuschung zu betreiben. Die Bundesregierung kann sich darauf verlassen, dass wir ihr zur Seite stehen.